Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Dr. Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei Glaukos fürs Möglichmachen dieses Podcast-Monats und bedanke mich auch und begrüße gleichzeitig Dr. Cordes, der uns als Experte mit Rat und Tat zur Seite steht in Bezug auf die Studien, die wir uns zum Glaukom angucken. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, heute ja vorerst das letzte Mal. Und wir gucken uns eine Studie an zur Tropftherapie und grundsätzlichen Glaukomtherapie während der Schwangerschaft und der Stillzeit von Belkin und Kollegen. Erstmal sehr, sehr gut, dass wir uns so eine Studie überhaupt mal angucken hier im Podcast, oder?
Finde ich auf jeden Fall, wobei mich als Mann es ja nicht so stark betrifft, aber als Arzt ist natürlich relevant. Ja. Also ich fand die Studie total spannend, weil das ist so ein Thema, was immer so nebenher läuft. Ich meine, Glaukom zwar im höheren Alter, aber es gibt ja auch juvenile Glaukome und es gibt auch jüngere Patienten und da spielt das dann schon eine relevante Rolle, weil wir haben ja auch eine Beratungspflicht in irgendeiner Form, wenn wir eine Therapie bei jüngeren oder möglichst schwanger werdenden Frauen ansetzen. Und deswegen fand ich die super spannend und ich finde, die fasst das auch alles sehr schön zusammen, weil sie die verschiedenen Aspekte zusammenfasst. Wir haben den Aspekt der Schwangerschaft und wir haben den Aspekt der Geburt und wir haben den Aspekt, der vielleicht auch noch ein bisschen zur des Stillens. Und das sind ja drei relevante Bereiche, die, finde ich, sehr wichtig sind.
Genau, wir wollen heute mal so ein bisschen zu allem, also diese Studie gibt zu allem so ein bisschen Practical Advice. Und das wollen wir ein bisschen Ihnen mitgeben gerne. Wir haben das tatsächlich in diese 3 bis 4 Teile geteilt. Also die Schwangerschaft haben wir, genauso wie die das gemacht haben oder auch Embryotox das ganz gerne macht, in das erste Trimenon und dann das zweite und dritte Trimenon unterteilt. Dann kommen wir einmal zur Geburt und dann zur Schwangerschaft und Stillzeit. Die Studie ist wirklich lesenswert. Sie fasst die ganzen Studienergebnisse, die aktuell vorliegen, nochmal zusammen und im Zweifelsfall natürlich gerne in Embryotox nachschauen. Vorweg aber einen ganz interessanten Punkt. Herr Dr. Cordes, was passiert denn mit dem Augeninnendruck, wenn man schwanger ist?
Also nach dem, was wir hier in der Studie gelesen haben, sinkt der Augendruck. Wäre vielleicht auch neben der SLT und dem Eye-Stent oder was wir auch immer besprochen haben, eine tolle Möglichkeit, um den Augendruck zu senken.
Also, oder Sie werden schwanger, genau.
Zumindest geht das in einer bestimmten Altersgruppe mit Sicherheit.
Durchschnittliches Erkrankungsalter 62, da freuen sich die Gynäkologen.
Ja, das ist super, ja, High-Risiko-Schwangerschaft. Da kommen dann andere Sachen wieder ins Spiel. Aber der Augendruck sinkt eigentlich eher nicht dramatisch, aber doch ein bisschen. Das ist vielleicht schon mal eine gute Nachricht, weil wir ja als verantwortungsbewusste Ärzte auch immer bei Medikamenten im Hinterkopf behalten müssen, dass wir eventuell fetotoxisch sind. Und von daher ergibt sich ja vielleicht eine geringere Notwendigkeit zu therapieren. Allerdings darf man sich nicht komplett darauf verlassen. Und das war etwas, was ich aus dieser Studie auf jeden Fall nochmal mitgenommen habe, man sollte regelmäßig kontrollieren, weil es war in einer Studie, gab es halt einen Ausreißer mit einem extremen Druckanstieg auf 44 und das ist das, was in dieser Studie beschrieben ist. Deswegen gibt diese Studie den Rat und da sie für mich so eine Art Guideline-Charakter hat, eben alle 1 bis 3 Monate in der Schwangerschaft zu kontrollieren, also vielleicht dann doch bei jüngeren Glaukompatienten, die schwanger sind, die Intervalle ein bisschen zu verkürzen als grundsätzlich praktischen Rat erstmal.
Genau, also der Augeninnendruck ist so 1 bis 4 Millimeter HG von der Baseline aus gesunken, ab der 18. Woche, glaube ich, und dann 6 Wochen nach der Geburt wieder langsam angestiegen. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist irgendwie schon mal ganz schön zu wissen, dass es das jetzt nicht schlimmer macht, voraussichtlich. Und das mit diesen engeren Kontrollintervallen ist auf jeden Fall auch wichtig. Was uns aber direkt zum nächsten Punkt bringt, jetzt sitzt eine Patientin in der Praxis und sagt, ich freue mich so sehr, ich bin schwanger, aber jetzt habe ich ja auch ein Glaukom, geht die Welt jetzt unter und wir dürfen jetzt voller Inbrunst sagen, nein, wir wissen, was wir tun müssen. Vielleicht können Sie uns da einmal durchführen. Wer es nachlesen möchte, es ist Tabelle 1, die wir jetzt durchgehen werden.
Ja, also ich glaube, was wichtigste Botschaft ist, wir können den Patienten sagen, das Glaukom lässt sich in der Schwangerschaft, auch in der Schwangerschaft, mit einer hohen Sicherheit therapieren. Diese Studie fasst die amerikanischen Klassifikationen zusammen, die in fünf Gruppen eingeteilt werden. Die Gruppe D und E sind die echt nachgewiesenen toxischen Wirkungen. Und da fällt kein Glaukom-Medikament, zumindest kein klassisches Glaukom-Medikament, mit rein. Und das finde ich ist erstmal schon mal eine gute Nachricht. Es gibt eine andere Klassifikation für das Brimonidin, das in ersten und zweiten Tremenon eingesetzt werden kann, also sehr früh. Man darf ja immer nicht vergessen, wenn nicht ein Patient plant oder eine Patientin plant, schwanger zu werden, dann hat man ja das erste Tremenon oder den ersten Teil, des großen Teil des ersten Tremenons schon vorbei. Das ist schon mal wichtig, auch für die Beratung der Patienten, dass man eben mit Brimonidin, mit Apraglutidin und auch mit Beta-Blockern eigentlich erstmal auf der safen Seite ist. Prostaglandine werden auch noch durchaus im Bereich des Möglichen gesehen, aber da gibt es wohl kaum Daten zum ersten Tremenon. Jetzt muss man aber immer denken, wie kommt man an diese Daten, über die wir hier reden? Und das sind meistens aus Tierversuchen gewonnene und wir müssen uns nicht immer mit Mäusen oder Laborratten vergleichen. Und man hat extrem hohe toxische Dosen genommen und bis man dann Wirksamkeiten nachweisen konnte. Ich finde es viel wichtiger, in das Real Life zu gehen. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die hier erwähnt worden sind, wo man wirklich als klare Nachricht geben muss, dass wir mit Beta-Blockern, Carboanhydrase-Hämmern zumindest keine fetotoxischen oder Missbildungen erzielen konnten in der üblichen Dosierung, die wir wieder haben, sondern dass wir eigentlich vielleicht in der Tendenz etwas kleinere Kinder haben. Das ist so das, was also etwas geringeres Geburtsgewicht. Das war das Einzige, was man so tendenziell, finde ich, aus diesen Studien ableiten konnte und aus den Ergebnissen.
Da rutschen wir jetzt aber schon wieder in die Empfehlung fürs zweite und dritte Tremenon. Ja. Fürs erste Tremenon haben wir es jetzt, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Also wenn die irgendwelche anderen Tropfen nehmen, dann gerne auf Brimonidin, Apraglutidin oder auch sonst auf Beta-Blocker umstellen. Aber First Line wäre tatsächlich da, Brimonidin. Ich fand's super interessant, dass sie gesagt haben, bei Prostaglandin hätten die sogar von der theoretischen Seite her erwartet, dass es Aborte fördert im ersten Tremenon und im zweiten bis dritten Tremenon, zu dem wir jetzt gerne kommen können, durch eine Unterversorgung, durch eine Uterustonussteigerung auch abortfördernd sein konnte. Aber das können Real-Life-Daten bisher nicht nachweisen. Und genau, also dieses geringere Geburtsgewicht, also unter 2500 Gramm, das war wohl, also das wird diskutiert, das ist wohl erhöht dazu gekommen, aber es wird diskutiert, ob das ein Zufallsfund ist. Das heißt, man kann das jetzt so stehen lassen, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Was wird denn gesagt, was man im zweiten und dritten Tremenon nehmen soll, wenn gesagt wird, Brimonidin im ersten und im zweiten und nahe der Geburt besser nicht mehr wegen der Effekte auf das Neonatale und auch Beta-Blocker nicht mehr kurz vor der Geburt wegen Effekten. Was sollen wir dann im dritten oder zweiten und dritten Tremenon favorisiert nehmen?
Also erstmal, Brimonidin ist ja zentral wirksam und ist auch im Fetus zentral wirksam. Und das ist der Grund für diese Empfehlung, dass man Veränderungen im Gehirn oder Depressionen im Gehirn auslösen kann. Um jetzt mal ein bisschen vorzuspringen, das ist auch das, was wir dann später nach der Geburt nicht mehr nehmen sollten. Wir haben weiterhin das Apraglutidin, was so im Alltag bei uns ja wenig vorkommt, aber das ist für alle drei Tremenon empfohlen. Und Carboanhydrase Hämmer zumindest bis kurz vor der Geburt auch. Und dann muss man sich entsprechend überlegen, wie man weiterkommt, glaube ich, an diesen. Und Pilocarpin, das gute alte Pilocarpin, wird auch empfohlen. Wobei das, glaube ich, in vielen Bereichen eine echt eingreifende Veränderung für die Patienten ist. Das wird nicht so gut akzeptiert. Und bis unmittelbar vor der Geburt haben wir auch noch die Prostaglandine. Also wir haben ja, wenn die Schwangerschaft denn einmal feststeht, was finde ich im ersten Tremenon, das erste Tremenon ist ja viel schwieriger für mich zu behandeln danach, das weiß man ja in der Regel, woran man ist. Und man weiß auch, wohin es gehen wird. Dann haben wir ja mit den Prostaglandinen durchaus eine Möglichkeit, eben aufgrund eine Geburt einzuleiten. Das ist die Idee dahinter. Wichtig sind aber deswegen sollte man es nicht unmittelbar vor der Geburt nehmen, aber ich denke, man kann es ja dann doch ganz gut steuern. Wichtig ist übrigens nochmal zur allgemeinen Leitlinie bei diesen Augentropfen, und zwar für die gesamte Zeit der Schwangerschaft und eigentlich ja auch für immer, ist die Pression, die Tränenmixpression anzuwenden, dass eben möglichst wenig über den Tränenkanal in die Nase geht, wo es ja resorbiert wird, sondern dass wir das Medikament an der Stelle halten, wo es nämlich eigentlich wirken soll, am Auge, wo dann vergleichsweise wenig resorbiert wird. Die Resorption ist ja eigentlich das Überstehen. Und ich finde, das ist nochmal die wichtigste Nachricht, auch die man als Guideline to the hand geben sollte, um eben Nebenwirkungen zu vermindern. Ich denke, damit werden dann auch allgemeine Nebenwirkungen vermindert. Man weiß es halt nicht, weil wir keine Doppelblindstudien machen können.
Ja, das stimmt. Unbekannte Schwangerschaften auf der einen Seite, ja. Also wir fassen an der Stelle nochmal zusammen. Kein Medikament ist ein grundsätzlicher grober Fehler. Es gibt kein Medikament, bei dem bisher festgestellt worden ist, dass es nicht genommen werden darf. Es gibt aber schon Medikamente, die je nach Trimenon favorisiert werden sollten. Im ersten Trimenon ist das eben Brimonidin und auch noch im zweiten genauso Beta-Blocker. Und sowohl Alpha-Agonisten wie Apraglutidin als auch Pilocarpin können in allen drei Abschnitten genommen werden. Genau, das finde ich ganz wichtig, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, den die Prostaglandine eben einleiten könnten, die man aber bis kurz vorher tropfen darf. Nämlich zur Geburt. Es gibt ja dieses sehr, sehr wichtige Gerücht, dass es ein Drama ist, wenn man Glaukom hat und dann die Geburt ansteht. Was sagt die Studie dazu?
Ja, interessante Frage. Man sagt ja immer, dass der Augendruck ansteigt unter dem Druck. Aber was ich hier wirklich, was mich ein bisschen überrascht hat. Und
kann man sich auch vorstellen.
Ich auch total.
Ist ja ein wahnsinniger Druck.
Ja, aber genau diese Studie hat jetzt einfach, zeigt ganz klar, oder in diesem Review, muss man ja eigentlich eher sagen, wird gesagt, dass der Augendruck unter der normalen, also vaginalen Entbindung stabil bleibt, während er unterm Kaiserschnitt eher etwas ansteigt. Das heißt, das, was immer gerne als Alternative angeführt wird, das ist einfach nicht so, sondern das ist eher die ungünstigere Variante. Das hat mich so ein bisschen überrascht, fand ich jetzt ganz interessant, aber ist, finde ich, eine tolle Möglichkeit, um etwas abzuwehren. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass eben oft das Glaukom als Entschuldigung genommen wird, wenn man so in der Klinik unterwegs ist, kriegt man Patienten aus gynäkologischen Abteilungen immer gerne so mit der Frage, Glaukom, darf sie vaginal entbinden oder nicht lieber mit Kaiserschnitt? Da muss man sagen, ganz klar ein Weg für die normale Entbindung. Da bin ich, wie man merkt, ein Fan von. Aber das ist natürlich, bleibt natürlich auch in der Entscheidung, weil was die Autoren ganz klar sagen, dass diese kurze Phase der Entbindung mit dem kurzen Augendruckanstieg zumindest nach der Studienlage, die die zusammengetragen haben, nicht unbedingt einen deletären Effekt auf das Glaukom am Ende hat. Das finde ich ist wichtig, ja, weil wir müssen einfach sagen, dass die Patientinnen sämtliche Freiheiten haben. Wir wollen sie auch nicht einschränken. Eigentlich möchten wir als Augenärzte nicht diejenigen sein, die jetzt die Lebensqualität und das Geburtserlebnis für die Patienten einschränken. Und wenn die das machen, sie können das machen, was sie möchten, aber der normale Weg ist eigentlich der, zumindest nach der Studienlage, positive.
Ja, also ganz wichtiger Punkt, gerade in Zeiten der steigenden Kaiserschnittzahlen, dass man da halt auch nochmal drauf guckt, was ist eine sinnvolle Indikationsbegründung und was eben nicht. Also nehmen Sie es gerne mit für die Praxis. Ich tue es auf jeden Fall. Und das bringt uns ohne weiteres zur Stillzeit, die unmittelbar danach beginnt bei vielen. Was sagt die Studienlage dazu? Gibt es da ein Medikament, was man nicht nehmen darf?
Also hier jetzt die ganz klare Ansage, Brimonidin ist kontraindiziert, weil es zentral wirksam ist und auf das neugeborene Gehirn wirken kann. Und das ist etwas, was nicht gemacht wird. Und Brimonidin ist auch milchgängig, also von daher, das ist kontraindiziert und man kann mit Apnoe und Lethargie und Bradykardie, also wirklich eine gravierende Nebenwirkung, deswegen die nicht vergessen. Beta-Blocker kann man nehmen, gelten als sicher. Man muss halt bei schwer geschädigten Kindern aufpassen, das wird ein bisschen, kann kardiodepressiv wirken, zumindest ist theoretisch, und das ist von daher machbar. Und dann finde ich interessant, die ganzen anderen, also Prostaglandin-Analoga und auch gelten als sicher. Warum? Weil sie eigentlich nur eine systemische Exposition haben von wenigen Minuten, wenn sie denn in den Kreislauf kommen, weil die werden sofort abgebaut. Das heißt, im Prinzip, wenn sie den First Pass bei der Mutter überlebt haben und dann in die Muttermilch übergehen, dann werden die beim Kind in dem sozusagen im ersten First Pass auch abgebaut und dann sind nach wenigen Minuten im peripheren Blut nicht mehr nachweisbar. Und das ist etwas, was die wichtige Nachricht ist. Übrigens ist das vielleicht auch der Grund, warum sie nicht zu diesen venenfördernden, also warum sie in der Schwangerschaft nicht zu der Venenförderung führen, weil wenn sie eben im peripheren Blut unterwegs sind, werden sie sofort abgebaut und können gar nicht genügend kumulieren. Das ist zumindest für mich ein Erklärungsansatz.
Ja, wichtiger Punkt, dass Sie das nochmal sagen, weil ich glaube, die Betonung, die wir da vorher hatten, die war etwas falsch, was auch an mir lag, dafür entschuldige ich mich. Genau, und dann haben wir noch ein paar andere Medikamente, zu denen die was sagen.
Ja, Carboanhydrasehemmer, safe.
Ja, was natürlich schön ist. Und Pilocarpin, was ja eigentlich das längste Medikament, also das ist ja eins der ältesten Medikamente, das wir haben oder mit am längsten da. Da weiß man nichts zu, steht hier.
Ja, was soll man dazu sagen? Es werden halt die Daten nur sehr wenig zusammengetragen. Gucken Sie sich die Studiendaten aus dem Real Life an. Das sind 27 Patienten, die Timolol genommen haben. Also ich nehme jetzt hier so Beispiele aus dieser Studie raus, wo man einfach das geguckt hat. Es gibt nicht so viele Daten dazu insgesamt. Das ist nicht gut untersucht im Großen und Ganzen. Ich glaube aber auch, dass wir auf Pilocarpin in den meisten Fällen gut verzichten können, weil wir ja fast unser gesamtes Arsenal an Medikamenten zur Verfügung haben.
Ja, was uns zum Letzten bringt, nämlich in Rokinase-Inhibitoren, die sind ja was neuer und dass es dazu noch keine Daten gibt, das muss jetzt keinen großartig wundern. Deswegen sprechen die hier auch keine Empfehlung aus.
Richtig, und es ist, also man hat in Kaninchen, man hat ja Toxizitätsstudien, muss man ja machen, und in Kaninchen hat man halt gesehen, dass wenn man 214-fache Dosis nimmt, die der Mensch nimmt, dann hat es keine negativen Auswirkungen auf den Kaninchenfötus gehabt. Jetzt können wir uns alle gerne überlegen, inwieweit steckt das Kaninchen jetzt vor Ostern in uns. Und aber man sieht, es ist wahrscheinlich relativ sicher, aber man hat einfach keine klinische Erfahrung jetzt großartig damit, weil die Medikamente halt noch nicht lange im Markt sind und auch nicht so einen hohen Stellenwert, glaube ich, im Augenblick haben, sondern man hat mit dem anderen einfach viel mehr.
Ja, last but not least können wir natürlich noch über die SLT sprechen. Die haben wir jetzt gerade ein bisschen ausgeklammert, als wir über die Schwangerschaft gesprochen haben. Aber es wird sich tatsächlich hier in der Studie auch zur SLT geäußert. Also eigentlich nur in Bezug auf die Schwangerschaft, weil ob man es danach macht, da hat das keinen Effekt mehr aufs Stillen. Soweit reicht auf jeden Fall nicht die Studie, dass sie das mit betrachtet. Ich glaube, das ist auch irgendwie logisch. Aber was sagt die denn in Bezug auf SLT während der Schwangerschaft?
Also wir haben es ja bei schwangeren Patientinnen in der Regel mit jüngeren Patienten zu tun, also mit juvenilem Glaukom. Die SLT ist da eher etwas weniger wirksam. Aber ich finde, sie wäre immer noch eine valide Option, wenn wir es versuchen wollen und müssen, weil wir eben keine anderen Möglichkeiten mehr zur Verfügung haben. Insbesondere, weil ja rein chirurgische Maßnahmen, jetzt gehen wir mal wirklich so back to the roots, zur Trabekulektomie oder vielleicht auch Schandverfahren.
Gehen wir mal ganz an den Anfang, ja.
Schandverfahren, wo man ja dann Antimetaboliten arbeiten muss. Und die sind in der Schwangerschaft natürlich kontraindiziert oder sehr kritisch, weil Mitomycin wollen sie nicht einsetzen, weil das ja eine nachgewiesene phätotoxische Wirkung hat und auch für das Neugeborene nicht gut ist. Also von daher ist unser Arsenal chirurgisch hier deutlich geringer. Aber wenn man es braucht, kann man es sehr genau abwägen. Und ich finde hier Telfe 3 ist ja die klare Guideline, die man hier hat. Also ist der erste Punkt, der hier immer steht, ist, man soll das Risiko beurteilen. Also da hängt es natürlich davon ab, wie gravierend ist das Glaukom, haben wir denn weit fortgeschrittenes oder sogar ein terminales Glaukom. Dann muss man sich eben Gedanken machen, können wir mit der Medikation weitermachen oder können wir für einen überschaubaren Zeitpunkt vielleicht auch einen höheren Druck tolerieren, um mit weniger Medikamenten hinzukommen. Und was überall steht, ist diese nasolakrimale Okklusion, also das, was wir eben auch schon gesagt haben. Und dann ein Tipp vielleicht noch für das für das Stillen, was wir ja jetzt im Augenblick haben. Man sollte es unmittelbar nach dem Stillen tropfen, weil das systemische Anfluten halt nach dem Tropfen passiert. Und wenn man da gerade gestillt hat, dann ist die Milch, die das Kind zu sich genommen habe, noch nicht so stark belastet und kontaminiert, wenn man das jetzt mal so ein bisschen bösartig sagt. Also es ist nicht durch das Medikament
das
belastet.
Das kontaminierte Kind, ja.
Und genau, um dann runterzugehen im natürlichen Verlauf, wo die Spiegel systemisch abfallen, dann beim nächsten Stillzeit das eventuell schon abgebaut ist. Beispiel Prostaglandine, die wir eben gesagt haben.
Ja, und ich finde tatsächlich diese Tabellen und ich hoffe auch dieser Podcast für die Zuhörer haben das sehr gut zusammengefasst. Also wenn man sich diese Studie durchlesen möchte, sie ist frei verfügbar, sie ist sehr lesenswert und lohnt sich. Es ist auf jeden Fall Wissen, das man haben sollte, denke ich mal, oder?
Auf jeden Fall, weil Schwangere, das kommt nicht häufig vor, so häufig im Glaukom, oder man muss es auch gefragt werden, aber es ist ein essentieller Teil, weil wenn sie gefragt werden, müssen sie es wissen, meiner Meinung nach. Und Schwangere sind immer eine Herausforderung in der Behandlung, vom Diabetes angefangen. Und man sieht auch hier wieder, die Schwangerschaft macht eine große Veränderung mit dem Körper der Frauen. Und da müssen wir auch als Augenärzte drauf Rücksicht nehmen und uns Gedanken machen.
Was für wunderbare Abschlussworte. Ich danke Ihnen fürs Durchführen durch diese Studie und auch durch die davor. Herr Dr. Cordes, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das. Spätestens ja, wie gesagt, wenn die Studiendaten von der Integrity-Studie da sind. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Cordes.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gern. Ich danke Ihnen auch, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren und danke auch Glaukos fürs Möglichmachen dieser Podcast-Aufnahmen. Und ja, ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Ab dann wird es hier ums DMÖ gehen, ums diabetische Makulaödem. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.